So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Wie immer mit Jonas und David. Jonas, einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
So, in der heutigen Folge geht es um das Thema deines letzten LinkedIn-Posts, weil wir gemerkt haben, hey, der hat ja ganz schön Engagement gezogen, und zwar geht es um das Thema Noten. Ja, also wie wichtig sind eigentlich Noten, was für Noten braucht man eigentlich etc. Und vielleicht auch so ein bisschen, wie kann man diese guten Noten erreichen und was waren so unsere bzw. auch deine Erfahrungen, Jonas, mit dem Thema Noten, weil ich meine, ich habe das auf YouTube schon ein paar Mal beleuchtet, bei dir kam da noch nicht so viel, dass wir einfach mal darüber sprechen. Wie immer quasi gibt es erstmal einen kleinen Recap von der letzten Woche. Vielleicht möchtest du erstmal anfangen, Jonas.
Jo. Ja, sehr vergleichbar zu dem, was ich glaube ich letzte Woche erzählt habe. Also viel Backoffice-Themen, sag ich mal, also Rechnungslegung, Buchhaltungsthemen und so weiter. Und dann haben wir jetzt Events ziemlich vorangetrieben und haben da jetzt irgendwie lokale Sachen, die wir jetzt erstmal machen, praktisch für Teilnehmende in den, sag ich mal, relevanten deutschen Großstädten bei uns, dass man da so ein lokales Treffen hat. Das haben wir eigentlich gut, sehr, sehr gut vorangetrieben diese Woche. Ja, und dann so ein paar Distributionen von ein paar Stellenanzeigen haben wir auch gut vorangetrieben. Da hast du ja auch einiges zu gemacht. Wir haben irgendwie dann nochmal wirklich unseren Hiring-Prozess irgendwie auch runterdefiniert, was denn da jetzt Kriterien sind, die wir anwenden und wie wir diese anwenden. Und ja, das waren eigentlich so die Hauptthemen, die diese Woche neben den üblichen Onboarding- und Feedback-Gesprächen irgendwie bei uns anstanden. Feedback, würde ich sagen, wieder sehr positiv, sind auch wieder einige Trustpilot-Bewertungen dazugekommen. Auch die wieder sehr positiv, und das ist natürlich dann auch immer eine coole Sache.
Ja, bei mir standen jetzt auch wieder einige Onboarding-Termine an, weil wir so langsam du alleine gar nicht mehr so komplett hinterherkommst mit dieser ganzen Thematik. Das heißt, da habe ich auch viel gemacht. Ansonsten standen einige Calls an für Kooperation, oder in unserem Coaching war es auch wieder Sonntag 3 Calls, Montag kein Call, aber dafür viele Onboarding-Calls. Dienstags ein langer Call zu den Bewerbungsunterlagen. Mittwochs Call mit einem Gast noch. Gestern waren auch wieder ein paar Aufnahmen beispielsweise. Also das war viel. Dann viele Themen auch wieder vorangetrieben, wie beispielsweise Stellenanzeigen erstellt, solche Sachen. Und ansonsten auch viele Sachen, die sonst immer quasi anfallen, irgendwelche Systeme wieder überarbeiten, wenn irgendwas nicht mehr so ganz funktioniert, neue Mitarbeiter einarbeiten, etc., etc. Genau. Letztes Wochenende wird ein bisschen leerer, aber es gibt immer noch einen guten Berg von Aufgaben, die gemacht werden müssen, so schnell wie möglich.
Ja. Okay. Dann lass uns reingehen, oder?
Dann lass uns reingehen.
Reingehen in das Thema.
Und was ging es in deinem LinkedIn-Post, Jonas?
Ja, es war eher so ein... Also ich glaube, den Post hättest du so nicht verfasst. Ich persönlich habe immer so eine gewisse Skepsis gegenüber überguten Noten, weil meine persönliche Erfahrung immer war, also es ist auch stark aus der Schulzeit geprägt. In der Schule würde ich sagen, war ich immer ein sehr guter Schüler. Und würde aber sagen, dass ich meistens nicht die besten möglichen Noten bekommen habe, die man bekommen könnte auf Grundlage gewisser Charaktereigenschaften, die ich mitbringe. Also zum Beispiel sehr, sehr kritisch sein, auch nicht immer vielleicht dann angenehm für jemanden, der das lehrt, weil ich irgendwie mal vielleicht mal eine zusätzliche Frage stelle, vielleicht irgendwie auch mal da jetzt halt nicht einfach die Antwort gebe, die gewollt ist, sondern halt manchmal vielleicht auch irgendwie eine andere Antwort gebe, die das aber wieder ein bisschen konträr bringt. Und das ist auch so der Hauptpunkt gewesen aus meiner Sicht, den ich da so ein bisschen rüberbringen wollte. Aus meiner Sicht ist eine andere Herangehensweise notwendig, um herausragende Noten zu bekommen. Damit meine ich jetzt eine 1-0 oder eine 1-1. Übrigens bitte in einem Umfeld, was auch entsprechend kompetitiv ist. Also das ist natürlich ein riesiger Unterschied, an welcher Hochschule man irgendwie einen 1-0 oder einen 1-1er Schnitt anpeilt. Und da kam, also ist für mich persönlich da der Fall gewesen, dass wenn man diese Noten anpeilt, muss man genau verstehen, was die andere Person hören will, muss genau das wiedergeben, was die Antwort gesucht ist. Jetzt insbesondere beim Auswendiglernen, jetzt in mathematischen Sachen ist es eher weniger der Fall. Und das hat sich bei mir auch immer ganz gut durchgezogen. Also wenn es aus meiner Sicht eigentlich klare, richtige Antworten gibt, in der Mathematik ist das zumeist der Fall, dann hatte ich auch immer sehr, sehr gute Noten. Aber wenn es wirklich darum geht, jetzt hundertprozentig das wiederzugeben, was die Person auf der anderen Seite auch hören wollte, und das geht in der Schule ja dann noch weiter, weil man auch mündliche Noten hat, wo man nicht nur das wiedergeben soll, sondern sich auch dementsprechend natürlich möglichst einfach verhalten soll für die Person, dann war ich persönlich immer der Meinung, dass mir das nicht erlaubt hat, sage ich mal, die ganz herausragenden Noten zu bekommen, aber ich persönlich darüber auch nie traurig war, weil ich mir diesen Trade-off bewusst war und lieber die Charaktereigenschaften besitze, als praktisch dann die letzten x Prozent noch aus der Note rauszukratzen. Das war so ein bisschen so der Core-Kontext, der natürlich, wie es üblich ist, dann auch wieder interpretiert wurde und so weiter.
Ja, also ich sag mal, bei mir in der Schule war es eigentlich genauso. Also ich war da auch, also du hattest ein Abi von 1,4, ich hatte ein Abi von 1,5.
Ja.
War natürlich in Baden-Württemberg, ne? Also es ist so viel wie so ein 1,0er Abi in Berlin, nehme ich mal an. Also
das ist also bei Schulen also vermutlich ein bisschen sicher, schwieriger, aber...
Ziemlich sicher tatsächlich.
Also ist ja immer die Frage
Abi, das beste auch. Abi in meiner Schule war 1,2. Und ja. Das waren krasse Leute. Und ich weiß noch, in meiner E-Woche an der Goethe-Uni, da waren, glaube ich, 5 Leute, die ein 1,0er Abi hatten aus irgendwelchen nördlicheren Bundesländern als Baden-Württemberg. Und keine Ahnung, also da war ich mir sehr sicher, dass die bei mir keine 1,0 gemacht hätten oder auch keine 1,3 oder so. Mhm. Aber ich war dennoch quasi auch immer so drauf, dass ich lieber eine vorlaute Antwort gegeben habe oder so und auch gezeigt habe, wenn mir irgendwie was zu langweilig war oder so. Also ich war auch nie so drauf, dass ich halt auf Teufel komm raus irgendwie eine 1-0 wollte. Ja. Ich hatte tatsächlich, ich bin neulich mal wieder meine, also ich hatte in der Grundschule hatte ich immer überall eine 1-0. Dann, wo ich aufs Gymnasium gekommen bin, da hatte ich tatsächlich so in der 8., 9. Klasse, bin ich vor kurzem mal meine Zeugnisse mal wieder irgendwie zufällig angeschaut, da hatte ich echt so eine richtige Down-Phase tatsächlich so bis zur 10. Klasse. Also da hatte ich echt irgendwie so nur so ein 1,9er Schnitt oder so, also auch einige Dreier. Und dann habe ich mich aber irgendwie in der Oberstufe wieder ein bisschen mehr zusammengerissen, aber es war quasi immer noch so, dass ich jetzt vor allem auch in der mündlichen Note, also ich habe jetzt nie ganz starke Konfrontation oder so mit den meisten Lehrern irgendwie so herausgefordert, aber ich habe dann schon immer gerne auch mal so eine, wenn so eine Frage kam, ohne mich zu melden, halt so eine lustige Antwort reingerufen oder so. Ja. Das kam dann auch nie jetzt schlecht an, aber das war jetzt nie so Vorbildcharakter. Ne? Ich war dann auch immer quasi so, ich habe dann auch mal so gestöhnt, wenn jemand eine dumme Antwort gegeben hat oder so.
Ja.
Ne? Oder also es war jetzt nie so, dass man gemerkt hat, okay, dem kann man jetzt, dem sollte man 15 Punkte geben, weil er sich so vorbildlich verhält.
Genau, das ist nämlich auch, also aus meiner Sicht ist es dann, macht man das in dem Moment einfach den Lehrern schwer, 15 Punkte zu geben. Aber ich persönlich, also weil das halt nerviger Schüler ist im Prinzip auf ein paar Ebenen und man es deswegen ihnen einfach nicht einfach macht. Ich kenne auch diese Feedback-Gespräche mit Lehrern und so weiter, wo das eigentlich dann so der Punkt ist, so inhaltlich und so weiter, passt das hervorragend und auch immer eigentlich on par, aber ja, so richtig Lust habe ich jetzt irgendwie da nicht, weil du mir ein bisschen auf die Nerven gehst, dir da jetzt wirklich die 15 Punkte zu geben oder die 14 dann oder eher 15 und dann ist es halt dann eher die 13 geworden, weil man dann noch ein paar Fächer hat, in denen man praktisch da nicht in dieser Region spielt, die ja jede Person irgendwie, denke ich mal, meistens haben wird, es sei denn, man versteht sich so gut mit den Lehrern, dass die anderen Lehrer dann einem auch automatisch die Noten mit auf den Weg geben, weil das braucht man einfach, um da heraus, also 0,8er Abi oder sowas zu haben. Man wird nicht in jedem Fach herausragend sein. sondern dann braucht man auch Lehrer, die das im Prinzip dann mitdrehen.
Ja, jetzt finde ich, wird es aber interessant, wenn man dann mal ins Studium schaut.
Ja.
Weil das war bei mir immer so ein bisschen so ein Punkt. Ich habe mir halt auch immer gesagt, und da bin ich eigentlich auch sehr selbstbewusst, dass ich schon hätte noch besser sein können, wenn ich es halt drauf angelegt hätte. Ja, das habe ich mir quasi im Abi immer gesagt. Ich denke mal, habe ich mir jetzt nichts, also ich, einige weiß ich, die reden sich halt selber ein, dass sie ja auch viel besser hätten sein können und so weiter. Aber ich, also ich denke mal, viele hätten auch tatsächlich besser sein können, aber ich wäre mir da schon sicher gewesen, wenn ich mehr gemacht hätte, dass ich dann auch nochmal besser hätte sein können. Aber ich war halt so zufrieden, wie es im Endeffekt gelaufen ist. Aber dann irgendwie im Studium habe ich halt relativ schnell das quasi irgendwie erkannt, dass es da dann halt im Endeffekt halt niemand interessiert. Also ich weiß jetzt zum Beispiel jetzt in der Mathe-Vorlesung, da haben wir uns ja genauso benommen. Das weiß ich noch ziemlich genau irgendwie, weil wir da irgendwie alle mit oder so unsere Gruppe, wir waren da alle so ziemlich unterfordert mit und haben dann auch die ganze Zeit so mega laute Jokes gemacht und wurden dann auch von der Dozentin irgendwie dann teilweise irgendwie so ich glaube, einmal hatte sie so versucht, uns so voll aus der Reserve zu locken und hat uns so Fragen gestellt und wir haben halt so super easy oder so beantwortet. Also wir haben uns da jetzt nicht besser benommen. Aber mir war da halt irgendwie klar, okay, im Endeffekt bringt mir das halt nichts, wenn ich mich da jetzt irgendwie so cool in der Vorlesung verhalte oder so und dann am Ende eine schlechte Note schreibe. Und deshalb war das dann bei mir in der Uni eigentlich immer so, dass ich halt da voll mein Ego abgelegt habe und eigentlich halt dann schon immer so auf eine 1-0 versucht habe zu lernen zumindest.
Also der Anspruch sollte natürlich immer sein, wenn man den Aufwand eh reinlegt, auf jeden Fall die bestmögliche Note zu machen. Und aus meiner Sicht ist dann zumindest den Kontrast, den ich oft wahrgenommen habe, vielleicht zwischen uns beiden, also ich persönlich habe die starke Hypothese, dass ich viele der Theorien besser verstanden habe, die so dran kamen und so weiter. Aber dass du oft viel, viel besser darin warst, die Fragen in der Klausur, die dazu kamen, auch zu beantworten oder dann in die, sag ich mal, die letzten Sekunden aus der Rechnung rauszuholen. Wie würdest du das einordnen?
Ja, vermutlich. Also ich sag mal, also ich wüsste jetzt nicht, wahrscheinlich habe ich jetzt nicht alles schlechter verstanden als du oder
nee,
so.
Nee, also es ist
auch nicht ich bin auch immer so, das ist auch meine Art von Humor, immer so ein paar Sachen so zu tun, wenn ich es nicht verstehen würde, obwohl ich es eigentlich schon verstehe.
Ja.
Aber das overall würde ich schon sagen, dass ich bei dir schon auch immer das Gefühl hatte, wie wenn du die Sachen auch verstehen würdest oder teilweise auch besser. Ja, aber halt meine Klausurergebnisse waren halt immer oder größtenteils deutlich besser. Und ich meine, das ist dann halt wieder der nächste Punkt. Ne? Es bringt dir halt nichts, wenn du es gut verstehst, aber dann nicht weißt, wie du es in der Klausur sozusagen auf den Tisch bringen kannst.
Genau, ja. Also das und das ist halt dann wiederum so ein bisschen die Frage, was braucht man dafür, um das bestmöglich in der Klausur auf den Tisch zu bringen. Man braucht natürlich eine gewisse Vorgehensweise, auf jeden Fall, um da nachzuvollziehen, was sucht die Lehrkraft jetzt im Prinzip. Das heißt, man muss sich da irgendwie vielleicht auch gut reinversetzen können irgendwie in die Person. Aber ich finde es halt dann im Prinzip absurd, dieses Ding, also wir bewegen uns ja jetzt auf einem hohen Niveau, ne? Also natürlich ist es klar, dass du auch alles so weit verstanden und durchdrungen hast und so weiter, natürlich. Aber dass ich dann nicht in der Lage war, im Prinzip gute Noten, also sag ich mal, das auch in der Klausur auf den Tisch zu bringen, habe ich persönlich so ein bisschen meinen Rückschluss gezogen, dass das auch daran liegt, dass diese Fähigkeit oder dieser Wille auch zu konformen, also genau die Antwort zu geben, die gesucht wird, auch einfach nicht sonderlich ausgeprägt ist bei mir. Also wenn ich persönlich zum Beispiel in der Klausur dann eine gewisse Frage bekomme, dann tendiere ich trotzdem dazu, nicht die Antwort zu geben, von der ich weiß, die der Prof haben möchte, zumindest unterbewusst, als die Antwort zu geben, die ich mir vielleicht selbst erarbeitet habe. Verstehst du ein bisschen, was ich meine?
Mhm, ja, ja. Ja, genau, das hatte ich quasi in der Schulzeit auch, aber das habe ich geschafft, im Studium komplett abzugeben. oder abzulegen im Endeffekt. Ja. Also ich hatte das auch super oft. Also ich irgendwie im Studium war ich total gut darin, dann einfach zu denken, Alter, das ist ja so ein Müll, was ich hier gerade mache. Aber ich mache es halt einfach, weil Beschweren bringt mir auch nichts. So, das war ja immer so mein Mindset. Und ich weiß, dass ich das hier nicht brauche, aber nur ich muss mir jetzt hier nicht beweisen, dass ich irgendwie schlauer bin und hier eine noch coolere Antwort hätte. Weil im Endeffekt juckt das absolut niemanden, dass ich das da hinschreibe. Nur ich habe am Ende nicht so gute Noten.
Und ja, die Frage ist halt dann wiederum, ob das auch wiederum dich verändert hat im Prinzip.
Das kann natürlich sein. Also ich denke mal, das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite glaube ich, dass mich das so hingehend auch wieder nicht verändert hat, weil ich quasi schon so ein ziemlich, immer noch eine ziemlich große so, ja, Selbstbewusstsein, Schrägstrich Selbstüberschätzung wahrscheinlich immer noch mitbringe. Und ich mir halt dessen sehr bewusst war, sozusagen, dass ich mich da quasi konform gestellt habe. Es war jetzt quasi nicht so, dass ich gedacht habe, okay, ich muss es jetzt machen, sonst passiert das und das, sondern ich habe quasi so ein bisschen die Augen darüber verdreht und es wissentlich quasi in Kauf genommen. Deshalb ich jetzt nicht denke, dass mich das dann auch wirklich verändert hat. Also sage ich mal, ich habe halt quasi gelernt, würde ich sagen, quasi Sachen auch mal in Kauf zu nehmen, auf die man keine Lust hat und dafür beispielsweise aber das und das zu machen, wie beispielsweise auch in Praktika oder so. Dann hast man halt einfach eine Kackaufgabe mit einem Lächeln im Gesicht annimmt und sich halt selbst denkt, ey, was ist das hier bitte für eine blöde Aufgabe, aber es halt den anderen nicht wissen lässt. Weil wenn man das den anderen wissen lässt, dass man gerade denkt, man hat eine Kackaufgabe bekommen, dann wird der andere, ich meine, das merken wir bei den eigenen Praktikanten, wenn ich einen Praktikant habe, dem ich eine schlechte Aufgabe gebe, und er dann so richtig ein Gesicht macht wie 7 Tage Regenwetter, dann gebe ich ihm einfach aus Prinzip nochmal eine Kackaufgabe so. Okay, bis er halt so die Lektion gelernt hat. Und bis er quasi gelernt hat, dass man halt mal auch eine Kackaufgabe halt dankend machen muss, bis dann auch eine spannendere Aufgabe kommt. Also das ist so mein Prinzip und das habe ich da, glaube ich, ganz gut gelernt.
Ja, also das ist bei mir nämlich auch zum Beispiel anders. Also ich persönlich zum Beispiel, ich zeige das jetzt auch nicht offensichtlich, aber ich tue jetzt auch nicht so, als ob ich Spaß an der Aufgabe habe. Also ich mache die dann natürlich und mache die auch nach einem hohen Qualitätsstandard. Aber zum Beispiel, wenn ich persönlich einer Person eine Aufgabe gebe, von der ich weiß, dass die kacke ist, dann finde ich es auch okay, dass die Person das so sieht, solange sie die Aufgabe bestmöglich beantwortet oder bestmöglich macht. Und genau, aber das ist auch so ein, also das ist ja auch so ein bisschen so der Punkt, den ich mir dann auch, oder den, wo ich mich oft gefragt habe. Wir haben ja an einer, sag ich mal jetzt nicht besten Uni im Dachraum oder so, aber schon an einer sehr guten Universität studiert. Und war ich persönlich auch immer der Meinung, also war es mir das auch nicht wirklich wert, weil ich habe ja jetzt auch nicht schlechte Noten oder sowas geschrieben, sondern ich habe ja auch schon einen sehr guten Bachelor immer noch gemacht. Aber also diese X%, die es dann noch braucht, das war jetzt nicht Lernzeit oder so, sondern das war dann aus meiner Sicht auch nicht Technik, sondern eher wirklich im Prinzip wie man denkt, mehr, also damit ein Mindset-Thema mehr aus meiner persönlichen Sicht, habe ich persönlich immer gedacht, okay, ich will das irgendwie auch nicht. Das kann natürlich auch ein falscher Mindset sein, das beschreibe ich gar nicht, aber ich persönlich hatte immer den Eindruck, okay, ist mir das jetzt wirklich wert im Prinzip, um da diese Top-Noten zu bekommen, oder bleibe ich lieber, ich meine, in möglichst vielen Lebensbereichen so, wie ich persönlich mich, wie ich gerne bin irgendwie letztendlich, und das ist irgendwie dann auch kritisch und unkonform und dadurch aber irgendwie auch die Fähigkeit, vielleicht gewisse Sachzusammenhänge zu analysieren und zu anderen Conclusions zu kommen als andere Personen vielleicht. Weil das ist ja dann auch so ein bisschen der nächste Punkt, wo ich persönlich dann auch herkomme, ist, dass ich persönlich der Meinung bin, ich habe jetzt keine Studien dazu oder sowas, dass aber wirklich, wirklich erfolgreiche Leute, damit meine ich jetzt Unternehmer oder sehr, sehr hohe Arbeitnehmer, fast nie diese ganz perfekten Schnitt hatten. Aber da habe ich keine Studien zu, aber mein persönliches ein bisschen mehr als Bauchgefühl würde mir sagen, dass das so ein bisschen so der Fall ist. Und die Herleitung, die ist dann auch genau die, die ich zu dem, was ich vorher gesagt habe, warum das im Prinzip der Fall ist.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Also ich würde jetzt auch so sagen, wenn ich mal überlege, quasi bei so einem Abitur, die irgendwie allerbesten Noten geschrieben hat,
ja.
Das wären dann jetzt auch nicht die Personen, wo ich sagen würde, okay, die werden dann später wirklich super viel irgendwie verändern. Irgendwie
genau, das sind aber auch nicht die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, ne? Also weil das ist
genau, entscheidend. Ne? Also genau, nicht die mit der aller, wo ich sagen würde, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, sondern würde ich eher quasi so ein paar andere Kandidaten, die quasi auch schon was im Kopf haben, aber halt die extra Zeit halt schon dann dieses, ja, halt schon das mit reingebracht haben, dass man sich halt zu schade war, das zu machen. Also ich meine, das, genau, ja. Das war dann ja bei mir am Ende vom Studium, hat sich das auch immer mehr durchgezogen. Ja, also sag ich mal, wo ich noch dieses Mindset hatte, okay, ich möchte jetzt echt geile Noten machen und so weiter, dann habe ich schon hart durchgezogen.
Ja.
Das sieht man auch bei meinen Noten. Am Ende vom Studium habe ich es dann immer noch geschafft, extrem gute Noten zu schreiben, außer bei meiner Bachelorarbeit, wo ich nur eine 2.0 bekommen habe. Aber ich habe halt bei der Bachelorarbeit 1,5 bis 2 Wochen Arbeit reingesteckt, weil wir halt nebenher den Workshop organisiert haben. Ich hatte zig andere Sachen, die ich machen musste.
Ja.
Und das ist dann quasi so der Punkt, ne, wenn du quasi nichts anderes zu tun hast, dann kannst du natürlich da die Zeit reinstecken. Aber halt die meisten Leute, die da halt wirklich erfolgreich werden, für die ist dann quasi das Studium quasi auch nur ein Aspekt. Ne? Wie wir es immer predigen, Noten sind ein Aspekt, aber genauso wichtig sind oder wichtiger sind beispielsweise die Praktika. Ne? Und quasi da hast du natürlich jemand, der irgendwie einen ganz grandiosen Bachelorabschnitt macht, der hat aber keine Praktika, der wird es dann jetzt auch nicht zu BCG schaffen, wohingegen du jemanden hast, der vielleicht schlechtere Noten hat, irgendwie so ein 1,6er, 1,7er Schnitt, dafür aber quasi nach Pareto-Prinzip irgendwie 20% der Zeit quasi in Noten investiert hat, damit 80% der Ergebnisse bekommen hat und die restlichen 80% seiner Zeit sich aber auch in die Noten investiert hat, um noch die letzten 20% herauszukitzeln, sondern stattdessen genetzwerkt hat, Praktika gesammelt hat, Engagement gesammelt hat und so weiter, der wird es dann halt wahrscheinlich eher weiterbringen.
Ja, also es ist natürlich immer, muss man immer ein bisschen aufpassen mit so ganz pauschalen Aussagen und so weiter. Es gibt auch Leute, sind so gut, dass sie das im Prinzip auch mit 20 oder 25, 30, was auch immer, Prozent Einsatz, irgendwie da die 100% erreichen können. Aber ja. Das ist immer eine Minderheit, das ist natürlich hier so den üblichen Disclaimer, dass wir den auch nochmal reinbringen, dass soweit auch klar ist, dass wir hier nicht komplett da immer die richtige Aussage haben. Und das wird mit Sicherheit auch sehr, sehr erfolgreiche Menschen geben, die sehr, sehr gute Noten haben. Muss man aber auch immer schauen, in welchem Fach. Natürlich, ne? Also wir hatten ja zum Beispiel hier einen Live-Call-Gast, der in Vivi 1,9 hatte, aber in Physik einen 1,0er Bachelor gemacht hat. Und Physik wäre jetzt zum Beispiel so ein Fach, wo ich sage, okay, das ist halt dann Genialität, die rauskommt, um eine sehr, sehr gute Note zu schreiben, weil du halt einfach Rechnungen machst in Klausuren und so weiter, wo es auch klare Antworten gibt, wo es jetzt nicht darum geht, wie du jetzt den einzelnen Punkt formulierst, sondern gibt es halt vorgegebene Sachen. Und so ist das natürlich auch vom Fach abhängig und wie gesagt, ganz, ganz wichtiger Punkt, auch vom Umfeld abhängig. Und ich würde sagen, ich passe halt so ziemlich genau in das rein, was du gerade beschrieben hast. Weil, also ich hatte jetzt keinen 1,0er-Schnitt, ich habe mein Bachelor jetzt mit 1,5 beendet und ich glaube zu dem Zeitpunkt, bei mir war es auch so, es gab auch Zeiten, wo ich noch motivierter war, war ich irgendwie bei 1,4, glaube ich, oder 1,3, ich weiß nicht mehr genau. Wo ich mich da beworben habe und hab's halt so geschafft, okay, ich habe jetzt die Top-Praktika und das alles irgendwie während des Bachelorstudiums. Währenddessen, wenn ich mir in Frankfurt die Dienstes anschaue, sind da 90% der Leute nicht mal annähernd irgendwo in der Nähe, sondern es sind halt auch oft Leute, die haben gar nicht so diese beruflichen Ziele oder haben da auch gar keinen Plan von, sondern die hängen sich halt voll rein in die Noten. Das bringt dir aber halt nichts. Also Noten sind ja mehr kein Selbstzweck, sondern sie sind ja Mittel zum Zweck letztendlich. Also gute Noten in sich bringen dir nichts, wenn du die nicht auch dazu nutzt, auch karrieretechnisch was zu machen, es sei denn, du willst in die Wissenschaft oder so. Und damit sind wir dann auch, also damit bin ich persönlich dann irgendwie der Meinung, man sollte immer gerade, also ist natürlich abhängig von der Hochschule, wenn man an einer sehr guten Uni wie jetzt der Goethe studiert, sollte man auf jeden Fall das Ziel haben, zu den Top 10% zu gehören. Das muss gegeben sein, das muss man auch schaffen. Sonst raubt man sich auf jeden Fall Chancen.
alles, was darüber hinausgeht, muss man immer persönlich und individuell schauen, ob das den Exzellenzweg den man gehen will. Also ich persönlich habe mich zum Beispiel eher für den Exzellenzweg entschieden. Ich war auf super vielen Veranstaltungen, habe Praktika gemacht, habe mich sonst viel weitergebildet und das war dann eher meine persönliche Exzellenz und habe mich dann nicht für die akademische Exzellenz im Prinzip entschieden, auch wenn ich da immer noch praktisch alle Kriterien irgendwie souverän erfüllt habe. Und so muss man da für sich persönlich wirklich diesen Faktor finden. Für mich persönlich war es halt dann entsprechend dem Faktor, haben wir jetzt auch alles schon irgendwie hergeleitet.
Ja, ja. Ja, also ich denke mal, viele Leute checken das halt immer noch nicht so ganz, worauf es im Endeffekt ankommt.
Ja.
Ja, das ist halt, auch, keine Ahnung, so. Ich finde allgemein diese Bewertung so, okay, es ist besser, wenn du Praktika machst und nicht so gut, wenn du Noten fokussierst und so weiter. Also von solchen Bewertungen möchte ich mich allgemein fernhalten. Ne? Das bringt es ja hier, also alles, was wir sagen, bringt es natürlich eh nur, wenn du wirklich Karriere machen möchtest. Ansonsten ist dir eh selbst überlassen. Aber viele Leute denken halt irgendwie, dass oder sehen halt gar nicht so diese alternativen Wege irgendwie. Und fokussieren sich halt komplett auf die Noten, wobei das halt sie gar nicht so weit bringt. Na, dann quasi Leute, die es gecheckt haben, jetzt sage ich mal du, ne? Also wie viele Leute jetzt irgendwie von der Goethe-Uni machen irgendwie ein BCG-Praktikum im Bachelor? Aus jedem Semester oder anderes Tier 1 Consulting oder Investmentbanking-Praktikum?
Ich hätte gesagt, keiner, to be honest. Aber.
Ja, ein paar schon.
Ja, also sehr
fein. Super, super, super selten. Ja, ist halt so. Ne? Aber auch von den anderen Top-Unis. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt nur bei der Goethe-Uni wäre. Auch zum Beispiel HSG. Ja, da ist genau das Gleiche jetzt beispielsweise. Also super, super, super selten schaffen das zum Beispiel Leute im Bachelor zum Beispiel. Weil sie halt nicht checken, wie das funktioniert, wie es abläuft, was du zu tun hast, was du wann zu tun hast vor allem. Und ja, das ist halt das große Problem. Aber deshalb gibt es ja uns, Gott sei Dank.
Ja. Genau, also weil es denken ja auch wirklich viele irgendwie, weil es ist halt das einfachste Kriterium im Prinzip, ne? Wenn man sagt, okay, währenddessen, und das ist auch so das, was alle verstehen. Also wenn man nach Hause geht und seinen Eltern erzählt, ich habe die und die Note, dann sind die immer, also wenn es eine sehr gute Note ist, sind die stolz darauf. Aber spätestens, und da habe ich auch so einen LinkedIn-Beitrag die Tage zu geschrieben gehabt, spätestens mit meinem Roland Berger Praktikum war da nicht mehr klar im Prinzip, was das eigentlich bedeutet. Also da gab es jetzt, also die waren natürlich immer noch stolz und so weiter, aber ich mache da meinen Eltern jetzt auch absolut keinen Vorwurf, weil das einfach nicht ihre Welt ist. Und da war es nicht klar, dass das eigentlich viel, viel krasser ist, als jetzt da noch die letzten paar Prozent aus der Note rauszubekommen. Und damit ist dann Note auch für viele Leute so das einfache Kriterium, an dem sie das Ganze festmachen können und sich im Prinzip den Status irgendwie nehmen. Aber eigentlich ist für uns alle, also zumindest denke ich mal, wenn du das hörst, die Note nur ein Mittel zum Zweck und sie muss ihren Zweck erfüllen. Und wenn du sagst, okay, ich bin eine Person, der fällt das vielleicht auch relativ einfach, sehr, sehr gute Noten zu schreiben, so in den letzten Prozent, dann bist du vielleicht einfach ein bisschen anders vom Typus auch vielleicht zum Beispiel als ich, das ist ja auch absolut fein, dann solltest du natürlich vielleicht da schon nochmal diese 10% mehr rausholen, um diese exzellenten Noten zu bekommen, weil dann hast du diesen Exzellenzstempel und dann kannst du die Praktika nachziehen, aber du musst halt aufpassen, dass du auf allen Kriterien mindestens die Auswahlkriterien erfüllst und deine Exzellenzsachen musst du dir halt eben dann selbst raussuchen. Das ist halt wirklich individuell. Ich würde jetzt auch niemals sagen, dass jetzt alle Leute, die sehr, sehr gute Noten schreiben, da wie gesagt jetzt auf diesen Filter passen. Das war ja auch ein persönlicher LinkedIn-Post. Das wird dann auch immer gerne missinterpretiert, dass es jetzt allgemeine Aussagen sind, sondern es ist eigentlich klar erkenntlich, dass ich persönlich das auf mich beziehe. Und ich glaube aber, dass das auch vielleicht für andere Leute so ähnlich läuft.
Ja, ja. Genau, also da ist jetzt auch no front, ne?
Ja.
Allgemein. Ich meine, auch wenn du jetzt zuerst im fünften Semester bist und bisher quasi nur die Noten gepusht hast und sonst gar nichts, dann kann man da immer noch viel machen, so, ne? Aber du hättest quasi schon weiter sein können. Du musst immer noch ein bisschen relativ weit unten bei der Praktikumspyramide sozusagen anfangen. Du wirst dich da, wenn du es richtig machst, schon dann auch schnell hocharbeiten können, ja. Aber du hättest vielleicht, sagen wir mal, 4 Monate früher auch schon das Praktikum bekommen, bekommen können, dass du dann irgendwie als drittes Praktikum machst oder so. Genau. Ne? Darum geht's im Endeffekt. Hast vielleicht ein bisschen zu stark in die falsche Richtung geschwommen oder hast andere Sachen ein bisschen zu stark vernachlässigt. Ja, das kriegt man dann schon auch immer zurecht gebügelt. Im Optimalfall macht man sich halt von Anfang an möglichst leicht. Ja, das ist quasi das, was wir sagen wollen. Das heißt, wenn du am Anfang vom Studium bist, dann guck mal, dass du das von Anfang an gut hinbekommst. Hör da hier regelmäßig in den Podcast rein. Mach auf jeden Fall auch mal bei uns die Status Quo-Analyse mal mit. Da können wir dir nämlich dann auch sehr, sehr gut auszeigen. Darum geht es im Endeffekt bei der Status Quo-Analyse, dass man sich den Status Quo anguckt und halt mal wirklich guckt, okay, in welchen Bereichen sind denn gerade Schwächen auch im Vergleich zu deinen Peers? Weil wir haben natürlich auch inzwischen einen sehr großen Erfahrungsschatz an Leuten von verschiedenen Universitäten, von verschiedenen Hochschulen, aus verschiedenen Semestern und so weiter und können halt sehr, sehr gut dann einschätzen, okay, wie stehst du gerade im Vergleich zu anderen Leuten da? Wo hast du denn bisher deinen Fokus drauf gelegt? Wo sind da Stärken? Wo sind Schwächen? Und wo kann man noch was optimieren? Und dann sprechen wir da mit dir drüber. Wir schauen, okay, wie passt es mit deiner aktuellen Konstellation auch zu deinen Zielen zusammen sozusagen. Erzählen wir natürlich auch ein bisschen was über unser Coaching, ne? Gar keine Frage. Wenn wir der Meinung sein sollten, dass da gut reinpasst, dass es auch für dich sinnig wäre, wenn du bei uns dabei wärst. Und dann am Ende von dieser Analyse entscheidet man dann gemeinsam, ob man den Weg gemeinsam weitergeht oder ob du erstmal die Tipps sozusagen mitnimmst und uns noch weiter irgendwie alleine versuchst. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Aber das würde ich dir auf jeden Fall mal wahrnehmen. Falls du es bisher noch nicht gemacht hast, geh da auf jeden Fall mal auf pumpkincurious.com und buch da mal ein kurzes Vorgespräch für die Status Quo-Analyse, einfach kurz Bewerbungsformular ausfüllen. Dann kannst du da auch direkt dich einbuchen.
Genau, ja, auf jeden Fall, weil, wie gesagt, man braucht halt einen Plan, der allumfassend ist und nicht nur irgendwie dann die Noten umfasst. Solange die Noten sich in diesem Bereich bewegen, den wir gerade besprochen haben, Beispiel Goethe-Uni, Top 10%, das gilt natürlich für eine Fachhochschule, für eine Hochschule, wenn du wirklich ambitionierte Ziele hast, ist das ein anderer Prozentsatz, kann ich auch ganz genauso sagen. Oder wenn du jetzt in Mannheim oder an der HSG oder an der WHU studiert, ist auch wieder ein anderer Prozent, der vielleicht noch ein bisschen höher ist. Und da gilt es aber in allen Fällen einen Plan zu haben, der allumfassend ist und den zeigen wir dir auf. Das ist natürlich auch nur klar, dass wenn wir da was super Cooles haben, was dir dann erlaubt, diesen Plan super umzusetzen, das würde ich dann natürlich da auch nochmal hinweisen werden drauf. Deswegen auf jeden Fall anmelden. Sonst würden wir jetzt mal übergehen zur nächsten Woche. Zwei Punkte vielleicht nochmal ganz kurz. Wenn du zufälligerweise eine Person kennst, die richtig Lust hat, mit einer hochambitionierten Community zusammenzuarbeiten und die Community weiterzuentwickeln, deren Ohr im Prinzip zu sein, immer nah dran zu sein, Feedback zu sammeln, Events für die Community zu planen und so weiter und so fort, melde dich sehr, sehr gerne mal bei mir oder bei uns. Wir sind da gerade intensiv auf der Suche nach weiterer Verstärkung für unser Team. Und das ist auch so ein bisschen so natürlich das, was wir hoffen, in der nächsten Woche zu machen, dass das ein bisschen an Fahrt aufnimmt, dass wir da wirklich eine Person haben, die sich da voll drauf fokussieren kann und so wir wirklich nochmal bessere Erlebnisse und Ergebnisse schaffen können. Das ist damit auch ein wichtiges Thema für mich. Ich hoffe, das Buchhaltungsthema ist dann soweit erledigt. Nächste Woche werden wir den Podcast ein bisschen früher aufnehmen müssen am Donnerstag. Ich persönlich dann keine Vacation mache, sondern schon den Plan habe, Urlaub zu machen. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. Also als ich Anfang des Jahres irgendwie mal für so ein Wochenende Ski gefahren bin, hat es mäßig gut funktioniert, mich da auch oder loszulassen. Ich hoffe, dieses Mal funktioniert es ein bisschen besser, um dann ein bisschen Energie zu tanken, weil das jetzt schon ein sehr intensives Jahr war bis hierhin. Und dann will ich eigentlich so ein Thema bei uns nochmal aufgreifen, wo es wirklich darum geht, dass wir unsere IT schärfen dahingehend, wie unsere Prozesse sind. Während des Anbahnungsprozesses, sage ich mal, während des Interessentenprozesses, aber auch für unsere aktuellen Teilnehmer, dass wir da hinbekommen, immer die aktuellen Daten wirklich zu haben, sodass wir wirklich auch danach effizient filtern können. Wir können es heute auch, aber nicht effizient. Und so zum einen in der Lage sind, immer mehr Erfahrungsberichte zu sammeln, beispielsweise aus Interviews, weil wir auf dem Schirm haben, dass jemand im Interview war und dann nett die Person fragen, ob sie bitte einen Erfahrungsbericht macht. Und aber auch zum Beispiel im Unternehmen sagen können, okay, wir haben hier Person XY, die hat dann und dann Zeit, die Bewerbung ist hochrelevant für euch, wir leiten euch einfach mal den CV weiter. Das wäre natürlich mega cool und das ist so das große Thema nach dem Buchhaltungsthema, dem ich mich gerne dann widmen würde.
Ja, ich werde viel arbeiten, denke ich. Es sind noch ein paar To-Dos auf jeden Fall, die erledigt werden müssen, sei es Content-Ausarbeitung, sei es neue Inhalte für Social Media natürlich, sei es die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, sei es andere Sachen, die wir noch nicht ganz final announcen können, sei es auch Kooperationen mit Unternehmenspartnern weiter in die Wege zu leiten. Das wird auf jeden Fall nächste Woche auch wieder interessant werden.
Ja.
Genau. In diesem Sinne, danke, dass du zugehört hast. Schreib uns gerne dein Feedback dazu auf Instagram oder so. Und bewirb dich mal, falls du noch nicht gemacht hast.
Auf jeden Fall. Bis dann, ne?
Ciao.